die Kryptik mit der Technik. Das ist eigentlich genau auch so ein bisschen die Überleitung zu meiner Predigt. Ich hoffe, ihr habt heute ein bisschen Gnade und Geduld mit mir. Ich muss zwischendurch mal wieder ein bisschen trinken. Ich finde das nett, dass du es als Dachschaden bezeichnet hast. Meine Freundin sagte nur, na, zu blöd für eine Dachgeschosswohnung. Ja. Mein Vater sagte, na, immerhin wissen wir jetzt, dass es überhaupt was zum Erschüttern da gibt. Also wer den Schaden hat, spottet jeder Beschreibung. Und ich war leider nicht so geduldig mit mir, wie es hätte leider vielleicht sein sollen und habe, glaube ich, ein bisschen mehr gearbeitet, als der Arzt es gut gefunden hätte. Deswegen ist es einfach noch nicht alles so, wie es da oben sein darf. Deswegen habt einfach Gnade mit mir. Aber ich habe gesagt, ich will es mir nicht nehmen lassen, heute zu predigen. A, habe ich irgendwie schon eine lange Trockenphase hinter mir, ja. Ich weiß gar nicht, weil ich das letzte Mal irgendwie gefühlt 9 Wochen nicht gepredigt habe. Ich bin also ganz aufgestaut mit Predigtenergie und ich habe gesagt, ich predige so gerne. Aber ihr habt mich ja jetzt auch ein paar Mal hintereinander, also. Und ich habe auch gesagt, ich will es mir nicht rauben lassen. Ich will es mir nicht rauben lassen, zu predigen. Auch wenn es vielleicht meine eigene Schusseligkeit war, dass ich mich verletzt habe, aber ich weiß, dass der Feind gerne reingreift und uns abhalten möchte. Und ich habe gesagt, egal wie es mir geht, ich möchte predigen, ich möchte mir das nicht nehmen lassen, zumal ich seit letzten Sonntag einfach innerlich bewegt war zu dem Thema. Jemand meinte so, naja, du kannst ja eine Predigt aufwärmen, die du schon mal gehalten hast, ja, so Instant-Predigt, man macht Wasser drauf und es geht wieder. Und das ist immer eine gute Lösung. Ihr kennt auch meine Predigten noch nicht. Und 1, 2 waren vielleicht auch so gut, dass ich sagen würde, okay, ich würde mich freuen, wenn ihr die auch hört. Aber ich habe gesagt, nee, ich glaube, das ist nicht dran. Ich glaube nicht, dass es das ist, was Gott heute von uns will. Wenn Gott sagt, ey Miri, erinnert sich an die und die Predigt, halt die nochmal, dann halte ich die nochmal. Aber eigentlich will ich immer das hören und das sagen, was Gott auf dem Herzen hat. Und deswegen habe ich mich gestern hingesetzt und habe versucht, das zusammenzutragen. Und ich möchte einfach am Anfang der Predigt noch miteinander beten. Vater, ich danke dir, dass du größer bist als all unsere Schwachheit, dass deine Gnade über allem liegt, wo wir ungehorsam sind und dass du immer wieder dein Licht auf die Flecken scheinen lässt, wo deine Liebe noch hingehört. Ich bitte dich einfach, dass du jetzt kommst und unsere Herzen aufmachst für diese Predigt, dass du zu uns sprichst, Herr, dass du uns berührst und uns veränderst. Wir sehen uns so danach, dass du lebendig unter uns bist und dass du uns begegnest. Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du hier bist und dass das gesagt wird, was du gerne möchtest. Sprich du durch mich und zu unseren Herzen. Amen. Ja. Mein Predigtthema heute ist Pfingsten 2.0. Ich finde, ein Pfingstsonntag reicht einfach nicht. Beziehungsweise hatte ich nicht die Chance, Pfingsten zu predigen. Nein, ich saß letzte Woche in der Pfingstpredigt von Joachim. Erstmal habe ich mich echt gefreut. Ich fand den Gottesdienst letzte Woche wirklich, wirklich cool. Und ich war so begeistert, dass wir alles neu gemacht haben letzte Woche. Es war alles irgendwie anders und trotzdem hat es so gut funktioniert. Ich war echt happy. Weil ich so denke, ich kenne euch einfach noch nicht so gut. Und ich wusste zwischendurch nicht, wie Gemeinde auf die Dinge reagiert, die Joachim und ich uns ausgedacht haben. Und ich bin einfach so ein bisschen geprägt aus meiner letzten Gemeinde, wo ich irgendwann mal zum Gebet aufrufen wollte, auf eine bestimmte Art und Weise. Und mein Pastor hat gesagt, du, das ist vielleicht ein bisschen zu krass, mach das lieber nicht. Und ich dachte so, es ging nur um Gebet. Also aktiv während des Gottesdienstes sozusagen. Und ich dachte so, Mensch, so schade. So schade. Und umso begeisterter war ich, dass wir hier so diesen coolen Segenstunnel gemacht haben. Aber ich dachte auch zwischendurch, als Joachim dann darüber predigte und gesagt hat, lass uns mehr vom Heiligen Geist füllen, dachte ich mir, ich weiß nicht, wie es euch damit geht, wenn ihr das hört. Und ich schreibe immer schön mit. Und wie ich so vor mich hin scribble, ja, kam auf einmal ein Satz auf meinen Notizen, der hieß, hab keine Angst. Und ich dachte so, das hat auch Joachim gar nicht gesagt. Warum habe ich denn das jetzt gerade aufgeschrieben? Und es hat mich echt bewegt und ich habe darüber nachgedacht. Und ich dachte mir, ich glaube, das gilt uns als Gemeinde. Dass Gott uns gesagt hat, hab keine Angst. Hab keine Angst vor dem Heiligen Geist. Hab keine Angst vor dem, was ich für euch bereitet habe. Und ich kann mir das einfach sehr gut vorstellen. Ja? Ich glaube, wir haben eine gewisse Bandbreite in unserer Gemeinde. Und wenn es darum geht, uns vom Heiligen Geist füllen zu lassen, denkt man schon, ja, mehr Heiliger Geist, schakalaka. Ja? Und andere sagen, vielleicht ein bisschen Piano. Ja. Manche haben vielleicht Angst. Angst, dass gar nichts passiert. Wir beten und es passiert nichts. Oder aber ihr habt Angst und sagt, ey, ich habe schon richtig merkwürdige Charismatiker erlebt, die da irgendwie komisch gezuckt haben und merkwürdig geredet haben und eigentlich schweben die und das ist mir nichts. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber ich weiß, dass Gott uns gesagt hat, habt keine Angst. Und deswegen wollte ich gerne noch mal ein bisschen mehr darauf eingehen, was es eigentlich heißt, vom Heiligen Geist gefüllt zu werden und uns kirchengeschichtlich einordnen. Denn ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen die Vorstellung habt von der Einteilung zwischen den Charismatikern und den Konservativen in unserer Gemeinde. Ja, ich habe auf einer Uni studiert, da wurde die Unterscheidung gemacht zwischen den Charismatikern und den richtigen Christen. Als ich kam und sie fragte mich, aus welcher Gemeinde ich denn käme, und ich sagte, ich komme aus der Josua-Gemeinde in Spandau, guckte die Person mich an, von oben nach unten und wieder hoch und meinte, das lasse ich jetzt mal unkommentiert. Da dachte ich auch, Schublade auf, Miri rein, Schublade zu. War abgestempelt. Charismatiker, bibeltreu. Die glaubt doch tatsächlich noch, wie es in der Bibel steht. Ja. Und so habe ich selber eine Bandbreite erlebt. Ich bin in der Josua-Gemeinde aufgewachsen, die wurde gegründet, als ich ungefähr 5 war. Davor sind wir in die katholische Kirche gegangen. Und ich hatte die großartige Erfahrung, dass ich mit dieser Gemeinde zusammen groß werden durfte, aufwachsen durfte. Wir waren eine kleine Gemeindegründung und wir sind immer mehr geworden. Und je älter ich wurde, umso größer wurde die Gemeinde. Und es war nicht nur schön zu erleben, wie Gemeinde wächst, sondern ich durfte auch mit aufwachsen in allem Geistlichen, was die Gemeinde gelernt hat. Sie war eine Gemeindegründung der Lukas-Gemeinde, die auch zum Mühlheimer Verband gehört. Und die Gemeinde, die Josua-Gemeinde, hat dann angefangen, mehr zu erfahren, was es heißt, im Heiligen Geist zu leben. Ich kann mich an die Gottesdienste erinnern, wie unser Pastor vorne stand, darüber gepredigt hat, was eigentlich Sprachengebet ist und wie das funktioniert. Ich kann mich daran erinnern, als das erste Mal jemand umgefallen ist beim Gebet. Und heutzutage ist die Josua-Gemeinde eine der ganz charismatischen Gemeinden im Verband. Ziemlich weit außen am Spektrum. Und ich habe schon coole Sachen mit dem Herrn erlebt. Ja? Ich liebe den Heiligen Geist und ich schäme mich nicht, Charismatiker zu sein. Bin dann aber durch genug Gemeinden gegangen, um zu erfahren, auch wie man auch auf anderen Weisen dem Heiligen Geist begegnen kann. Und wenn ihr diese Unterscheidung zwischen den Charismatikern und den Konservativen macht, muss ich euch leider sagen, wir sind alle Charismatiker hier. Wir gehören zum Mühlheimer Verband. Und der Mühlheimer Verband ist eine Erweckungsbewegung. Wir haben ein erweckliches Erbe und ich predige heute nicht nur aus meiner Bibel, sondern auch aus diesem wunderbaren Heft. Hat das jemand schon mal gesehen? Verhalten, schade. Das ist das neue Selbstverständnis vom Mühlheimer-Verband. Also das ist nicht kein neues Selbstverständnis, sondern das ist die neue Auflage des Selbstverständnisses. Und witzigerweise hat es eine neue Auflage gebraucht wegen allem Geistlichen, weil es einfach in unserem Verband ein gewisses Spektrum gibt. Aber ich wollte euch was vorlesen, was zu unserem geistlichen Erbe in diesem Heft drin steht. Und zwar steht hier, ich will gerade den Anfang dieses Satzes suchen, wir entscheiden uns für Inspiration durch unser geistliches Erbe. Wir sind dankbar für die Menschen, die vor uns Glauben gelebt und Gemeinde gestaltet haben. Als Mühlheimer Verband achten wir dabei besonders das geistliche Erbe der Reformation, des Pietismus sowie der Erweckungsbewegung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir verbinden dieses Erbe mit den Ausprägungen neuer evangelikal-charismatischer Frömmigkeit. Wenn jemand fragt, in was für eine Art Gemeinde gehst du, kann er sagen, evangelikal-charismatisch. Heißt, wir sind bibeltreu und wir lieben den Heiligen Geist. Also, wir haben ein erweckliches Erbe. Wir ehren das Erbe der Reformation, des Pietismus und der Erweckung am Anfang des 20. Jahrhunderts. Also vor 110, 115 Jahren hatten wir eine Phase in der ganzen Welt, wo Leute gemerkt haben, irgendwas passiert hier gerade. Irgendwie gibt's ein Aufwühlen des Heiligen Geistes. Irgendwie brodelt da was. Irgendwas versucht neu zu werden. Und es gab auch genug Leute in Deutschland, die gemerkt haben, wir sind mit dem nicht zufrieden, was da gerade ist. Wir glauben, dass da mehr ist und wir wollen mehr darüber erfahren. Und in Mühlheim haben sich ein paar Leute und ein paar Pastoren zusammengesetzt, die immer wieder gesagt haben, da muss es mehr geben. Und da wir auch den Pietismus ehren, haben gesagt, wir glauben, da muss es eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist geben. Und sie haben angefangen zu forschen und zu lehren und zu beten. Sie haben sich zusammengesetzt und haben gesagt, lass uns eine Woche lang beten oder 10 Tage lang beten zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Und sie haben sich getroffen jeden Abend zur Gebetsveranstaltung und sie haben damit gerechnet, dass so 100, 200 Leute zu dem Ding kommen. Und sie haben sich getroffen, da wo noch heute die Christusgemeinde Mülheim ist, und es kamen 3-mal so viele Leute, wie sie gedacht haben am ersten Abend. Und der Saal war proppevoll. Und zum Schluss haben sich tatsächlich Leute für Jesus entschieden. Ich denke so, als Nicht-Christ, warum gehe ich zu so einer Gebetsveranstaltung? Aber okay, es waren Leute da und die haben sich für Jesus entschieden. Und am nächsten Abend waren noch mehr Menschen da. Und noch mehr Menschen haben sich für Jesus entschieden. Mitte der Woche waren über 1000 Leute in diesen Saal gequetscht. Die haben auf der Bühne gesessen, weil sonst kein Platz mehr war. Und die ist fast zusammengebrochen, steht in den Geschichtsbüchern. Weil so viele Leute gekommen sind. Und sie haben einstimmig gefleht und gebetet und haben gesagt, Heiliger Geist, tu was. Und sie haben coole Erfahrungen mit Gott gemacht. Und zu Pfingsten, sie konnten einfach nicht aufhören. Die Leute sind weitergekommen. Und sie haben gesagt, eigentlich haben wir gesagt, wir machen hier zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Eigentlich ist jetzt Pfingsten. Aber die Leute kommen immer noch. Was machen wir? Und es sind so viele, die kriegen wir nicht mehr in unseren Raum. Also haben sie kurzerhand die Zeltmission angerufen, haben gesagt, hey, können wir euer großes Zelt ausleihen? Haben es mitten in Mülheim in die Gegend gestellt und haben jeden Abend Evangelisationsveranstaltungen gehalten. Über, weiß nicht, ich glaube 3 Wochen lang. Und in dieser Zeit sind über 3000 Leute zum Glauben gekommen. Und sie haben Unglaubliches mit dem Heiligen Geist erlebt. Kurze Zeit später fanden ähnliche Veranstaltungen in Nürnberg statt, wo einer unserer Gründer, der Jonathan Paul, rübergefahren ist und da auch mitgemischt hat. Aus den Nürnbergern, ja, ist die heutige Pfingstgemeinde in Deutschland entstanden. Heißt, eigentlich sind wir die Urpfingster, ja? Wir waren ein bisschen früher dran. Aber Kirchengeschichte, bla bla bla, hat sich das ein bisschen auseinanderentwickelt. Das ist mal ein anderes Thema, wenn euch unsere Geschichte als Mülheimer Verband interessiert. Aber wir sind aus so einer Erweckung entstanden. Und aus diesem Gefühl zu sagen, wir glauben, dass da mehr ist und wir wollen nicht aufhören, haben sich in ganz Deutschland kleine Hausgemeinden gegründet. Alle, die zu der Bewegung aus Mülheim dazugehörten, haben nämlich gesagt, wir wollen nichts Neues gründen. Wir glauben, dass wir eine Bewegung innerhalb der Kirche sind. Also sind sie vormittags in Gottesdienst in ihre Landeskirche gegangen, haben sich nachmittags in den Häusern getroffen und haben versucht, mehr über den Heiligen Geist rauszufinden. Und daraus ist die Gemeinschaftsbewegung geworden. Diese ganzen kleinen Gemeinden hießen christliche Gemeinschaft. Klingelt irgendwas bei euch? Ja? So hießen wir auch mal. Christliche Gemeinschaft Pforzheim. Und wenn ihr es wisst, wie alt wir sind, könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, dass wir genau zu diesen Hausgemeinden gezählt haben, die vor über 110 Jahren gegründet worden sind. Oder wir sind jetzt fast vor 110 Jahren gegründet worden. Wir gehörten als Gemeinde zu denen dazu, die vor über 100 Jahren zu dieser Erweckungsbewegung gesagt haben, wir wollen mehr erfahren von dem, was Gott für uns hat. Und wir wollen eine persönliche Beziehung zum Heiligen Geist. Und daraus haben sich ganz viele Gemeinden gegründet. Irgendwann sind wir doch Freikirche geworden. Irgendwann hat der Verband gesagt, okay Leute, wir sind jetzt keine Gemeinschaftsbewegung mehr, wir sind jetzt Freikirche, nennt euch doch mal um. Ja? Und bis dahin haben alle christlichen Gemeinschaften sich so sehr an das CG gewöhnt, dass sie halt sich Christusgemeinde genannt haben. Deswegen heißen jetzt ungefähr 70% aller Gemeinden im Verband Christusgemeinde. Bisschen verwirrend. Und so sind wir auch von der christlichen Gemeinschaft zur Christusgemeinde geworden. Aber über die Jahre, Jahrzehnte, hat sich diese Bewegung im Verband so ein bisschen verteilt. Wir sind einfach alle anders. Wir begegnen dem Geist irgendwie alle anders. Aber das, was uns eint, hier in der Gemeinde und uns als Verband, ist der Heilige Geist. Und dass wir mehr von ihm wollen. Auf der gleichen Seite im Selbstverständnis steht, wir erbitten von Gott Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir haben erlebt, dass der Heilige Geist als dritte Person der Gottheit so erfahrbar ist, wie es im Neuen Testament beschrieben steht. Darum wollen wir beständig mit seiner Kraft erfüllt sein, seine Gaben erbitten und uns von ihm leiten lassen. Da steht nicht drin, wir wollen jetzt hier die großen Erlebnisse haben oder so, aber da steht drin, wir sagen, wir wollen mit dem Heiligen Geist erfüllt sein, weil wir glauben, dass er noch heute so wirkt, wie es im Neuen Testament beschrieben steht. Und das hat ganz unterschiedliche Gesichter und Aspekte. Und wie Paulus sagt, dass es unterschiedliche Gaben gibt und es ist doch der gleiche Geist. egal wie du deinen Glauben auslebst, ich hoffe und ich weiß, es ist der gleiche Geist. Und mein Herz und darum, wo es heute in dieser Predigt geht, ist nicht um unsere Unterschiede, sondern um das, was uns eint. Und darum, dass ich hoffe, dass es uns eint, dass wir alle eine Sehnsucht haben, dass wir sagen, wir wollen mehr von Gott. Und wir wollen mehr von dem, was der Heilige Geist für uns bereitet hat. Und weiter hinten im Selbstverständnis. Mal gerade gucken. Ich habe es mir alles mit Zahlen markiert und jetzt finde ich doch nichts mehr. Hier steht drin, jeder Gläubige hat bei seiner geistlichen Wiedergeburt den Heiligen Geist als gute Gabe Gottes empfangen. Mit dieser Anfangserfahrung beginnt ein Leben in Beziehung zu Gott dem Vater, unter der Herrschaft Jesu Christi, in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Gewissheit, ein Kind Gottes zu sein, als Glied der Gemeinde, als Leib Christi, in der Veränderung gemäß dem Vorbild Jesu Christi und in der Gewissheit der künftigen Auferstehung. Und ich dachte mir so, boah, powervoller Satz, das ist auch extra mit Aufzählungsstrichen, weil da so viel drin steht. Und ich dachte mir, ich weiß gar nicht, ob ihr davon ausgeht, dass ihr den Heiligen Geist überhaupt habt oder nicht. Oder was er in uns macht. Und eins dieser Punkte, die gerade vorgelesen wurden, ist, dass wir ein Leben als Kinder Gottes anfangen. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, werden wir Kind Gottes. Das glauben wir alle. Hoffe ich jedenfalls. Wir glauben das alle. Und im Johannesprolog, im Johannes 1, Vers 12, steht, wenn ich mein Zettelchen hier finde, steht, dass so viele ihn annahmen, Kinder Gottes heißen. Und dass er ihnen das Recht und die Autorität gab, Kinder Gottes zu sein. Hier steht, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht und die Autorität, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinem Namen glauben. Wenn wir ihn aufnehmen, werden wir sein Kind. Und Paulus führt es weiter und sagt nämlich, wenn wir uns zu ihm bekennen, wenn wir sein Kind werden, dann entsteht eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Wer weiß, wo das steht? Korinther. Sehr gut, ich hatte gehofft, dass meine Jugend antwortet, weil die Bibelstelle haben wir ungefähr 5-mal hoch und runter gekaut in letzter Zeit. Also, 2. Korinther 5, Vers 17 steht. Wer in Christus ist, ist eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Das ist unsere geistliche DNA. Wenn du Kind Gottes bist, fängt was Neues in dir an. Da wird Geist Gottes in dich reingepflanzt. Und durch den Geist in dir hast du eine neue Erkenntnis von dem, was der Vater ist. Es gibt ein ganz altes, historisches, also wirklich aus von vor 3000 Jahren, ein Prinzip, das heißt, nur etwas Gleiches kann durch etwas Gleiches erkannt werden. Im Englischen wäre es, only like is known by like. Nur etwas Göttliches kann etwas Göttliches erkennen. Nur durch den Heiligen Geist in uns können wir wirklich verstehen, lernen, wer Gott ist. Und ihr seid Geist. Ihr habt diese neue Kreatur in euch. Wir sind Körper, Seele und Geist. Und ich hoffe, dass unser Geist zunimmt. Ja? Ich muss abnehmen, Jesus muss zunehmen. Und danach streben wir. Und darum ging es auch letzte Woche. Und dann ist es egal, wie es aussieht. Aber es geht darum, dass wir Geist zunehmen. Dass wir daran wachsen. Dass wir mehr erfahren von dem, was er hat für uns. Und dass wir danach streben. Und dass es uns eint. Paulus schreibt auch, strebt nach diesen Dingen. Strebt nach den Gaben. Strebt nach dem, was der Heilige Geist für euch hat. Meine große Schwester hat mir gestern erzählt, sie ist umgezogen innerhalb der Stadt und geht jetzt in eine neue Gemeinde und war im Hauskreis. Und zu Pfingsten haben auch sie über den Heiligen Geist gesprochen. Und die ganze Gruppe war sich so ein bisschen unsicher und sie haben über verschiedene Sachen geredet und haben dann meinen Schwestern geguckt und haben gesagt, Katharina, was denkst du denn darüber? Hast du denn schon mal irgendwas mit dem Heiligen Geist vielleicht erlebt? Und sie so, wo soll ich anfangen? Ich bin in einer ganz schön charismatischen Gemeinde aufgewachsen. Ja. Und ein Satz, den sie gesagt hat, der hat mich nochmal sehr berührt, hat gesagt, ich weiß gar nicht, wie sie das ohne machen. Und so geht es mir auch, wo ich immer denke, wie lebt man ohne den Heiligen Geist? Mein Leben ist darauf ausgerichtet. Mein Leben geht nur dadurch, dass ich mit dem Heiligen Geist lebe. Und dazu gehört, dass ich in meiner Woche erwarte, dass ich Sachen mit Gott erlebe. Dass ich das erwarte, dass Gott durch mich und in mir wirkt. Ich bete für Parkplätze. Also es kann ganz alltäglich sein, Leben im Geist. Aber ich sage, Heiliger Geist, du musst mir jetzt einen Parkplatz schenken. Die Rennfeldstraße ist furchtbar. Schlimm. Aber es darf auch andere Sachen sein, weil ich weiß, dass er größer ist. Dass er größer ist als all das. Und ich weiß, dass ich mit ihm leben darf und dass es liebt, meinen Alltag zu teilen. Ich liebe es, mit ihm durch die Gegend zu gehen und Sachen zu entdecken und mich zu begeistern von dem, was ich sehe. Wir sind mit der Jugend am Freitag in eine andere Gemeinde gefahren, haben die besucht und ich saß vorne und die Jugend hat sich total über mich lustig gemacht, weil ich gesagt habe, boah, guck mal da, wie schön das aussieht, boah, guck mal die Berge und so. Und alle, Miriam, hast du echt eine Klatsche, ja, guck mal da ein Baum und da ist ein Busch und so. Ich so, darum geht's nicht. Guck, wie schön Gott das gemacht hat. Ich bin so begeistert von unserem Herrn. Und ich bin begeistert davon, jeden Tag mit Gott unterwegs zu sein. Und ich glaube, dass der Heilige Geist der ist, der für mich ist immer der Heilige Geist so der Buddy, mit dem ich jeden Tag zu tun habe. Das ist so die persönliche Beziehung, die ich zu ihm habe. Ja? Das ist der mit mir die ganze Zeit unterwegs ist und ich erwarte, dass er große Dinge tut. Ich erwarte, dass wenn ich bete, Dinge passieren. Und ich sehne mich danach, dass wir da gemeinsam noch viel mehr lernen, was es heißt, auch als Gemeinde mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein. Ich bin immer wieder total erfreut über euch. Ich habe euch jetzt schon total gern und ich freue mich zu sehen, was alles in unserer Gemeinde schon passiert und wie unsere Vielfalt auf so viele Weisen zum Ausdruck kommt. Es ist so unterschiedlich, was in unserer Gemeinde passiert und doch merke ich so eine unglaubliche Offenheit für Gott. Ich freue mich über Dinge wie das hörende Gebet. Ich freue mich über den Bibelkreis. Wer noch nicht da war, kommt mal vorbei, ist super. Und es sind so unterschiedliche Veranstaltungen und doch ist Gott im Zentrum. Passiert. Meine Zeit in der Philippus-Gemeinde in Bielefeld war nicht immer leicht. Und die Gemeinde hat viel erlebt. Ist durch viele Höhen und Tiefen gegangen. Und ist leider nicht gut damit umgegangen. Es gab viele Krisen, die nicht aufgearbeitet worden sind. Und es hat es geistlich richtig schwer gemacht. Ich habe manchmal das Gefühl gehabt, ich stand im Gottesdienstraum und habe versucht zu beten und es war, als würde jemand so ein Rohr oder so einen Schlauch zuhalten. Und es kam einfach nichts durch. Und die Gemeindeleitung hat sich bemüht und hat geguckt, wie können wir Dinge ordnen und wie können wir Leute wieder im Frieden zusammenbringen. Aber was gefehlt hat, war eine tiefe Erkenntnis vom Heiligen Geist, der uns sagt, guck doch mal dahin. Da muss Vergebung rein. Wo liegen eigentlich noch Dinge, die nicht richtig laufen? Und auch wir hier haben das ein oder andere erlebt in letzter Zeit. Aber seit ich euch kennengelernt habe, merke ich, dass wir auf eine ganz andere Art und Weise mit unseren Herausforderungen hier umgegangen sind. Vielleicht merkt ihr das selber gar nicht so, weil ihr anders drinsteckt als ich. Aber ich merke, da ist eine Offenheit, dass Gott Dinge hier in dieser Gemeinde regelt. Und das ist super. Und es ist egal, wie charismatisch du bist oder nicht. Mir geht es um diese Offenheit, dass Gott Dinge verändern und bewegen kann. Und da ist mir noch eine Stelle in diesem Selbstverständnis aufgefallen, die so sehr auf uns zutrifft. Da steht, damit der Geist Gottes im persönlichen Leben vertiefend wirken kann, stellt sich der Gläubige immer wieder Gott zur Verfügung. Das bedeutet, er trennt sich von Sünde. Er reagiert auf die Impulse des Geistes. Und er erbittet in besonderen Lebens- und Dienstherausforderungen weitere Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die er im Glauben an die Zusagen Gottes ergreift. Es sind drei Punkte, um die es hier geht, die ich sowohl im persönlichen als auch im Gemeindeleben sehen möchte, die so wichtig sind. Sich von Sünde trennen, auf die Impulse des Geistes hören und in besonderen Herausforderungen um eine erneute Erfüllung bitten. Auch hier geht es wieder um den Geist pur. Es geht nicht darum, wie du das auslebst, sondern es geht darum, erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist, um diese drei Dinge immer wieder neu in unserem Leben zu haben. Wir alle haben Dinge, die uns von Gott trennen. Ihr seid schon ziemlich cool, ja, aber irgendwie Blödsinn passiert uns immer. Aber wir haben einen Herrn, der sagt, komm zu mir. Komm zu mir und ich mache euch frei. Wann hast du das letzte Mal bewusst dich von Sünde getrennt in deinem Leben? Wir Christen können ganz gerne mal so ein blindes Auge auf unsere Schwachheiten richten. Aber der Heilige Geist, ja, der kann auch manchmal so ein bisschen nervig sein, der lässt dann nicht locker. Ja? Der bohrt so ein bisschen und sagt immer, hey Miri, guck mal dahin, Miri, hier, was ist denn damit? Hast du mal in letzter Zeit mal wieder darüber nachgedacht? Oder wie du erzählt hast, er ist da und sagt, geh ins Zimmer 4. Wir denken, ach, Zimmer 4, geh ins Zimmer 4. Ach was, geh ins, okay, ich gehe schon. Ja, er lässt nicht locker und er lässt auch nicht locker in den Dingen, die uns vom Vater trennen. Aber wir müssen ihn auch lassen. Wir müssen auch das Licht dahin scheinen lassen. Aber er ist gut darin, uns da rein zu führen. Reagiert ihr auf Impulse vom Heiligen Geist, wie mit dem Zimmer 4? Oder auf andere Dinge? Wenn ihr euch führt und sagt, hey, heute wäre mal wieder dran, deine Freundin anzurufen. Und du rufst sie an und es ist einfach genau der richtige Moment gewesen für sie. Oder Ulrike, die heute auf mich zukam, meinte, ich möchte noch für dich beten vorm Gottesdienst. Ich dachte so, oh, danke schön. Das habe ich gebraucht. Und sich immer wieder in allen Herausforderungen neu füllen lassen. Die Bibel sagt, Gott ist in unserer Schwachheit mächtig. Dafür müssen wir aber auch zugeben, dass wir schwach sind. Oder dafür brauchen wir die Schwachheit. Ich bin gerne alleine stark. Ja, bin gerne unabhängig, ich kann das alleine. Ich war schon als Kind so, ich konnte das schon immer alleine. Ja, und bin da auch ein bisschen stur. Und ich muss manchmal lernen, meine Schwachheit zuzulassen. Und diese Woche war genau wieder so eine Woche. Ich musste meine Schwachheit irgendwie zugeben und ich bin sehr ungeduldig mit mir selber. Ich wollte trotzdem Dinge machen und musste sie jedes Mal bereuen. War nicht so leicht. Ich war sehr erstaunt, wie so eine Gehirnerschütterung einen echt außer Bahn wirft. Und auch jetzt, wo ich hier stehe, denke ich mir, so schlau war Freitag mit zur Jugend zu gehen, so schlau war gestern den ganzen Tag Predigtvorbereitung zu machen. Vielleicht dauert meine Krankheitsphase dadurch einfach ein paar Tage länger. Und ich muss immer wieder neu lernen, meine Schwachheit zuzulassen, damit er darin mächtig sein kann. Weil ich glaube, wir müssen manchmal unsere Schwachheit zugeben und sagen, okay, Herr, jetzt muss ich erfüllt werden von dir. Jetzt brauche ich das. Jetzt musst du mir zeigen, dass deine Stärke darin größer ist. Aber wir brauchen es auch als Gemeinde. Genau diese drei Dinge. Wir brauchen es, dass der Heilige Geist uns zeigt, wo noch Sünde in unserer Gemeinde ist. Wo Unvergebenheit ist, wo Verletzungen sind, wo unausgesprochene Sachen sind. Wir brauchen den Heiligen Geist in dieser Gemeinde, damit er uns diese Sachen zeigt, dass sie ausgeräumt werden können. Dass Wurzeln rausgerissen werden können. Und dass ein Frieden reinkommen kann. Er macht Zerbrochenheit wieder ganz. Und manchmal sind wir so betriebsblind, dass wir es nicht genau sehen. Und deswegen ist es so erforderlich, dass wir für uns als Gemeinde beten. Sagen, Heiliger Geist, zeig uns, wo noch Dinge sind, die im Weg stehen. Und hilf uns, das auszuräumen. Wir brauchen es immer wieder als Gemeinde, dass wir auf die Impulse hören, die der Heilige Geist für uns hat. Sei es direkt im Gottesdienst, sei es im Alltagsgeschehen. Wir brauchen es als Gemeinde, dass wir offene Ohren haben Und es reicht nicht aus, dass die Pastoren, die Ältesten, das hörende Gebet offene Ohren hat. Wir müssen als Gemeinde offene Ohren und offene Herzen haben für die Impulse, die der Heilige Geist für uns hat, um das zu tun, um den Auftrag zu tun, den er für uns als Gemeinde hat. Und da müssen wir manchmal aufhören, um uns selber uns so zu drehen. Und wir müssen erkennen, dass in besonderen Herausforderungen, und die sehen wir immer wieder, dass wir als Gemeinde zusammenkommen und sagen, Herr, du musst uns neu mit deinem Geist erfüllen. Und ich glaube, diese drei Dinge, die sind mir so ins Herz gefallen, als ich die gelesen habe. Das war der eigentliche Grund, warum ich ins Selbstverständnis geguckt habe und dachte, da sind gute Dinge drin. Aber um diese drei geht es mir so sehr, für uns persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, weswegen ich mich danach sehne, dass wir mehr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Ich freue mich auch, wenn wir andere Dinge mit dem Heiligen Geist erleben. Ich will mehr Heilungen sehen. Ich will mehr sehen, dass Leute errettet werden. Ich will sehen, dass Geist ausgegossen wird, dass Gaben und Prophetie und all das unter uns groß wird. Auf seine Weise und in seiner Zeit. Aber vor allem sehne ich mich danach, dass wir diesen Geist pur haben. Dass es darum geht, um unsere Beziehung zu ihm. Persönlich und als Gemeinde. Dass diese drei Punkte sich von der Sünde trennen, auf seine Impulse hören und in besonderen Herausforderungen uns füllen zu lassen, dass die immer mehr verstärkt werden unter uns, weil wir das brauchen. Wir brauchen das als Gemeinde. Und wenn ich jetzt sage, betet mal für die Gemeinde, dann sagt ihr alle, ja, machen wir. Und wenn ihr zu Hause seid, habt ihr es vergessen. Sorry, aber es ist meistens so. Sind wir ehrlich mit uns. Deswegen zögern wir nicht lange, sondern wir beten jetzt. Wir beten jetzt, dass Gott uns erfüllt, dass Gott uns zeigt, wo Dinge sind, die raus müssen, dass er uns Impulse gibt, wo er mit uns hin möchte und dass er uns immer wieder den Mut gibt, zu fragen, in den richtigen Momenten erfüllt zu werden. Und ich hoffe, ihr seid heute wieder mal so flexibel und spontan wie letzte Woche. Und zwar werden wir uns jetzt in sogenannte kleine Bienenkörbe stellen. Also ihr stellt euch in Gruppen zusammen, könnt euch überlegen, ob es 3, 5, 8, weiß ich nicht, wie ihr euch wohlfühlt. Ihr stellt euch zusammen und ihr betet dafür. Betet dafür, dass der Heilige Geist uns erfüllt und uns in diese Dinge reinführt. Vielleicht habt ihr auch irgendwas vergessen, übersehen, komisch ausgedrückt. Dann betet für das, was ihr gerade auf dem Herzen habt. Aber ich sehe mich danach, dass es für uns zum Kultur wird, dass wir sagen, komm, wir beten jetzt dafür. Wir beten jetzt dafür, dass Gott kommt und sich unter uns bewegt. Wir werden ein Lied hören, das dauert 8 Minuten 50. So lange habt ihr Zeit zum Beten. Wenn der Herr euch länger bewegt, dann ist das auch in Ordnung. Aber manche Leute brauchen den Rahmen. Ja? Manche Leute brauchen den Rahmen, zu wissen, so lange dauert es. Wenn der Herr euch weiter bewegt, Halleluja. Ja? Ich möchte euch nicht stoppen. Aber für die, die den Rahmen brauchen, sagen wir, das Lied ungefähr ist unsere Gebetszeit. Wenn wir merken, da passiert mehr, dann gucken wir, was Gott macht. Und wenn wir das Gefühl haben, okay, ist durch, dann können wir den Gottesdienst danach beenden. Also, steht doch auf, macht euch locker, sucht euch die Leute, mit denen ihr gerne beten wollt. Und dann machen wir gleich das Lied an.